Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu der dritten Folge Becker Petkovic. Boris, ich sitze in Australien, in Melbourne, in meinem Hotelzimmer. Wo bist du?
Ich sitze nicht in Melbourne, in keinem Hotelzimmer. Bin ein bisschen neidisch, dass du vor Ort bist. Ich bin gerne down under. Wie war es mit Jetlag? Wie waren so die ersten Tage oder Nächte?
Es war hart, ich werde es nicht verleugnen, es war hart, aber ich habe eine neue App, die kann ich jedem, der viel reist, ans Herz legen. Die heißt Timeshifter und nein, ich werde nicht davon bezahlt, leider, hoffentlich jetzt, okay. Jetzt da wir ja große Podcast-Stars sind,
genau.
Vielleicht werden wir jetzt dafür bezahlt. Timeshifter ist eine App, du gibst deinen Flugplan ein und 3 Tage vorher fängt die App dir an zu sagen, wann du Mittagsschläfchen halten sollst, wann du ins Bett gehen sollst, wann du wach werden musst, wann Kaffee etc. etc. Und es war ein bisschen leichter. Ich würde nicht sagen, es hat den Jetlag komplett kaputt gemacht und zerstört, aber es hat ihn ein bisschen leichter gemacht. So würde ich sagen.
Ja, ich bin zu Hause in Mailand, im winterlichen, kalten Mailand. Es war kein Schnee, aber sag mal +2, +3 wärmer wird es nicht. Silvester war ich in Saint-Tomé in Príncipe auf der Insel, wo meine Frau groß geworden ist, in Westafrika. Und sind seit ein paar Tagen wieder da und muss mich ganz schön warm anziehen hier.
Ja, apropos, frohes neues Jahr. Wir haben uns gar nicht mehr gesehen seitdem, denn wir haben unsere ersten 2 Folgen und da möchte ich uns jetzt mal, weil Eigenlob stinkt nicht mehr, sondern es ist ganz hervorragend, sich selbst zu loben. Und ich muss uns selbst loben, Boris. Ich habe nochmal unsere ersten 2 Folgen angehört und wir haben die ja letztes Jahr, im Jahr 2024 aufgenommen. Und eigentlich waren sie ein bisschen als Probe gedacht, damit wir uns aneinander gewöhnen. Und dann fanden wir die aber ganz gut und haben sie rausgehauen. Die sind auch sehr gut angekommen bei vielen Tennisfans. Und da möchte ich dir danken, dass du mit deiner Expertise selbst in einer Probegeschichte voll da warst, voll konzentriert warst, sodass wir es direkt raushauen konnten. Und ich glaube, es hat keiner gemerkt, dass wir eigentlich noch im November 2024 waren. Oder hast du dir auch noch mal was angehört oder bist du eher so wie Johnny Depp? Wenn ich einen Film gemacht habe, gucke ich nie wieder rein.
Ich bin nicht wie Johnny Depp, ich bin Boris Becker.
Du siehst aber
und
aus wie Johnny Depp.
Ich sehe fast so gut aus wie Johnny Depp. Okay, nein, ich habe mir das noch mal ein paar Mal angehört, auch um was zu lernen, was wir vielleicht vergessen haben oder ob ich zu viel gequasselt habe, ob man mich gut am Mikro hört. Aber ich habe es gerne angehört und ich habe auch gute Resonanzen. Also viele Tennisfans haben mich darauf angesprochen, auch gefragt, wie oft kommt er jetzt? Das haben wir noch in der Form noch gar nicht gesehen und gehört. Und das ist auch Sinn und Zweck unseres Podcasts, dass wir einfach Dinge ansprechen, die man so nicht ansprechen kann, will oder darf.
Sehr schön. Also ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass wir noch lange zueinander finden werden. Und wir legen direkt los, denn wir haben einiges vor. Es ist heute der 9. Januar. Bei mir ist es 22.10 Uhr, bei dir ist es 12.10 Uhr. Und vor etwa 3-4 Stunden ist die Auslosung der Australian Open rausgefunden. Und es war ein Riesenaufhebens. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die beiden Titelverteidiger vom letzten Jahr, Jannik Sinner und Arina Sabalenka, wurden mit einer Marschkapelle durch die Australian Open Anlage eskortiert. Es war auch egal, dass Quali-Matches, 3. Runde, das wichtigste Match der Qualifikanten, dass das noch am Laufen war. Es war komplett egal, denn eine riesen Marschkapelle ging über die Anlage und Jannik Sinner und Arina Sabalenka im Schlepptau und dann wurde das Draw, die Auslosung gemacht und wir wissen jetzt ungefähr, also wir wissen, wer gegen wen in der ersten Runde spielt, aber wir wissen auch ungefähr, wer auf wen womöglich treffen wird, wenn es dann in die Crunch-Time geht, wo du dann der absolute Experte bist. Und das ist die 2. Woche eines Grand Slams. Wie viel hast du mitbekommen von der Auslosung und wie viel hast du dir dann einfach nur ausgedruckt als PDF und angeguckt?
Auslosung habe ich bis ein paar Stunden vor mir, also habe ich mir sozusagen zum Frühstück reingezogen.
Sehr gut.
Und mir so die wichtigsten Partien rausgeschrieben. Ich wusste nicht, dass die mit Marschkapelle auf den Platz gekommen sind. Ich habe das früher auch mal selber gemacht. Das war so eine ganz elegante, ruhige Zeremonie und habe dann die Namen gezogen. Aber die Australier wissen, Klappern gehört zum Geschäft. Und man muss auch dann lautstark sagen, hallo, Australian Open, das Tennisjahr geht los. Und das sind die Paarungen. Es fängt ja dieses Jahr auch sonntags an.
Genau.
Was ich ganz interessant finde, dass sie einfach einen weiteren Tag haben. Natürlich für die Zuschauer, das ist gut für die Kasse, aber es ist auch gut für die Spieler, dass sie vielleicht dann ein, zwei Tage mehr frei haben, dann über 14 Tage. Und ja, die Auslosung kann sich sehen lassen. Einige spannende Paarungen bei den Damen und den Herren. Wo wollen wir anfangen? Ladies first oder wollen wir...
Können wir gerne machen. Aber als erstes muss ich dich fragen, du hast eben erwähnt, du warst auch mal selbst dabei bei diesen Auslosungen. Da musst du kurz erzählen, hattest du da keinen Aberglauben? Es gibt ja ganz viele Spieler, das höre ich immer von Offiziellen, dass es muss ja immer ein Spieler bzw. eine Spielerin bei diesen Auslosungen anwesend sein als Zeugin. Und ganz viele Offizielle beschweren sich immer bei mir, dass sie nur mit Hände ringend und Haare raufend Spieler und Spielerinnen finden, weil alle unheimlich abergläubisch sind, was die Auslosung betrifft und da nicht gerne dabei sind, sondern einfach nur hinterher erfahren möchten, wer es ist. Wie warst du da? Warst du nervös an einem Tag der Auslosung oder warst du einfach so gut, dass es egal war, wen du gezogen hattest?
Ich habe das natürlich nicht als Spieler gemacht, sondern als Trainer von Djokovic. Als Spieler hätte ich mir das nie getraut. Du hast vollkommen recht. Wir Tennisspieler sind abergläubig und wollen dann nicht unser schwierigstes Los selber ziehen. Auch als Trainer war ich sehr angespannt, überlegt, oh Gott, wenn ich jetzt einen schwierigen Gegner gleich in der ersten Runde zu uns ziehe sozusagen oder dann der Gesetzte, der Falsche im Viertelfinale oder in der letzten 16, dann bin ich noch schuld. Insofern macht man sich da Vorwürfe. Nee, da ist man schon sehr angespannt und ich verstehe die Spieler vollkommen, dass sie da selber nicht da sein wollen und schicken dann jemand vor, wenn es dann der Trainer oder der Betreuer ist, okay, aber auch dann ist man angespannt.
Also ich bin sehr froh, dass selbst du als außerirdischer Tennisspieler, der von irgendeinem Planeten runtergeschickt wurde auf Planet Erde, um uns mit deinem Tennis und deinen Siegen zu bereichern, dass selbst du nervös warst an einem Auslosungstag, denn so sind alle. Und als kleines aus dem Nähkästchen plaudern, ich musste Coco Gauff interviewen auf dem Platz im Rahmen eines Charity-Programms und habe dann zu ihr gesagt, Coco, und dann können wir eigentlich auch einsteigen, habe dann zu ihr gesagt, Coco, die Auslosung wurde heute gemacht, du hast ein toughes Los in der ersten Runde, du spielst gegen Sophia Kennen. Und ihr fiel alles aus dem Gesicht und sie so, das wusste ich bisher noch gar nicht. Es waren 10.000 Zuschauer da, die sich das Ganze angeguckt haben. Also solche Situationen gibt es sehr, sehr häufig, wenn man dann mal, das weißt du auch, auf der Seite der Medien arbeitet, dass die Spieler und Spielerinnen wirklich bis zum Schluss versuchen herauszuzögern, bevor sie wissen, gegen wen es geht. Also das war bei dir dann auch so, das freut mich sehr.
Ja, weil du natürlich sofort dann deine Aufgaben kennst und dann geht eben die Maschine, die man auch Gehirn nennt, die geht dann an und dann geht's los. Einfach, wenn die erste Runde jetzt einer ist, gegen den man nicht gerne spielt oder umgekehrt. Es gibt auch natürlich Lieblingsgegner oder dann schielt man schon in die zweite Runde, das sollte man nicht tun, macht man aber einfach, man schaut vor. Man schaut, welche Gesetzten in der Hälfte sind, im Viertel sind und wird man niemals zugeben in der Pressekonferenz. Ist aber so. Ja. Aber da musst du dann wieder die Scheuklappen rauf und sagen, okay, es zählt nur die erste Runde oder Spiel für Spiel, wie gerne viele sagen. Aber natürlich hat man die Auslosung im Hinterkopf.
Ja, na klar. Die klassischen Floskeln. Ich packe jetzt mal langsam meine Notizen aus und dann können wir loslegen. Es gibt einen französischen Spieler, Manarino, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Er möchte nicht mal wissen, gegen wen er spielt am Tag des Matches. Das heißt, er versucht wirklich gar kein Fernsehen zu gucken, gar keine Zeitung zu lesen und möchte dann so 10 Minuten, bevor er auf den Platz geht, raus. Das kann ich dann auch wieder nicht nachvollziehen, weil ein bisschen Strategie gehört ja schon auch dazu.
Ja, ich habe davon auch gehört. Auch ist ein Spieler, der eine extrem leicht bespannte Seite spielt. Ich sag mal 10 Kilo, 12 Kilo, da könnten wir beide nicht spielen oder eigentlich keiner. Er ist ein anderer Typ, er mag sich anders vorbereiten, er braucht deswegen wahrscheinlich auch keinen Trainer. Weil wenn man 10 Minuten vor dem Match erfährt, gegen wen man spielt, dann braucht man keine Strategie.
Das stimmt. Das stimmt. Wenn man 10 Kilo bespannten Schläger hat, dann braucht man auch keine Strategie mehr, weil dann wäre ich nur damit beschäftigt, die Bälle vom Zaun aufzuheben. Aber lass uns loslegen. Ja. Ich dachte, wir haben gesagt, wir fangen mit den Frauen an. Und ich dachte, ich sag eine Paarung, die mir in den Kopf geschossen ist oder mir ins Auge gesprungen ist. Und dann kannst du eine sagen und wir reden dann gemeinsam darüber. Ich habe es eben erwähnt, das war wahrscheinlich das Erste, was über die Ticker ging. Coco Gauff, die absolut in Topform ist. Boris, ich habe sie beim United Cup ein paar Mal kommentieren dürfen. Also die Alde, wie die gerade spielt, das ist der absolute Wahnsinn. Sie macht keine Fehler mehr. Ich glaube, die hat teilweise 3 Matches gespielt, wo sie nur 2, 3 Unforced Errors gemacht hat, unerzwungene Fehler. Also die ist wirklich in Topform, hat ihren Griff beim Aufschlag verändert, hat ihren Griff bei der Vorhand verändert. Also das finde ich schon krass, muss ich sagen. Das über den, mit dem Griff, das haben wir ja schon besprochen, das hatte sie schon vor den WTA Finals sogar gemacht. Und jetzt hat sie auch an der Vorhand, es ist nicht viel, es ist immer noch ein sehr extremer Griff, aber es ist ein Ticken weiter in die Mitte. Es ist also ein Ticken weniger extrem. Und sie macht kaum Fehler. Also, dass man so schnell das anpasst, das finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und sie trifft auf eine ehemalige Australian Open Champion, auf Sophia Kennen, eine andere Amerikanerin. Das ist schon eine krasse erste Runde, oder Boris?
Ja, das bin ich ganz bei dir. Ich habe das natürlich auch gleich gesehen, aber auch noch ein Wort zu Coco. Ich glaube, der Trainerwechsel tat ihr im Herbst sehr gut. Nicht nur, weil sie das WTA-Finale in Riyadh dann gewonnen hat, auch wie sie gespielt hat. Und so ein Sieg, ja, da schöpft man sich Selbstvertrauen. Hat ein bisschen was für die Hauskasse verdient. Insofern waren die Winterferien bestimmt auch angenehm. Aber das hilft natürlich für dein Selbstvertrauen, für dein Spiel. Das ist die halbe Miete. Und auch, es ist für den Trainer leichter zu arbeiten. Es gab schon ein paar Veränderungen in ihrem Spiel im Herbst. Da müssen aber die Siege folgen, sonst nützt das alles nichts. Und das ist bei ihr passiert. Insofern ist der Glaube an den Trainer eben da. Und deswegen kann er noch ein bisschen weiter schrauben jetzt am Vorangriff oder beim Aufschlag. Und da sie eine Top-Athletin war, das stand nie zur Diskussion, aber sie hatte eben doch Probleme mit der Vorhand und auch mit den vielen Doppelfehlern. Und das ist jetzt alles nicht mehr passiert. Ich habe die Spiele beim United Cup gesehen. Also wirklich Weltklasse-Tennis bei jedem Match. Auch wie sie dann da, im letzten Spiel im Finale gegen Iga Swiatek gespielt hat, ein, zwei Sätze. Ja. Also haben beide unglaublich hohes Niveau gehabt.
Sehr
und
hohes Niveau, ja.
Das kann sie natürlich jetzt hier nach Melbourne retten. Also sie ist zusammen mit Sabalenka für mich die Top-Favoritin.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und du hast es erwähnt, das Match zwischen Iga und Coco, das war sehr beeindruckend. Und es war auch irgendwie so ein Wegweiser für sie, weil sie hat vor den WTA Finals im Head-to-Head gegen Iga Swiatek 11-1 hinten gelegen. Und dieses eine Match, was sie gewinnen konnte, war in Cincinnati, als sie in diesem unglaublichen Lauf war, wo sie Cincinnati und dann auch die US Open letztendlich gewann. Und jetzt hat sie die letzten 2 Matches gegen Iga Swiatek, gegen eine Angstgegnerin, wie sie selbst gesagt hat, jetzt beide letzten Matches gewonnen, beide in 2 Sätzen, beziehungsweise dieses in 2 Sätzen. Also die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wer ist dir noch ins Auge gesprungen bei den Damen?
Ja, ich schaue dann natürlich sofort auf die Titelverteidigerin Sabalenka. Mhm. Und dann habe ich den Namen Stevens gelesen. Dachte ich, ist das die Sloane Stephens? A, spielt die noch? Und B, die ist ja verdammt gut. Die hat die US Open gewonnen. Die hat, glaube ich, auch die French Open gewonnen. Oder war zumindest im Finale.
War im Finale, also
die,
ja.
Die kann richtig gut Tennis spielen. Das in der ersten Runde, ja, das ist auch eine harte Nuss. Obwohl Sabalenka in blendender Verfassung ist, hat das Vorbereitungsturnier in Brisbane gewonnen. Eigentlich ohne Konkurrenz. Und hat die letzten beiden Male in Australien gewonnen. Deswegen, ich glaube, das ist ihr Lieblingsland und ihr Lieblingsbelag. Aber gegen eine ehemalige Grand Slam-Siegerin in der ersten Runde zu spielen, ist eine Herausforderung.
Ja, es sind wirklich die beiden auch, ich sehe es ganz genauso wie du. Ich wünschte, wir hätten öfter mal Meinungsverschiedenheiten, aber vielleicht kommt
ja,
das noch.
Das kommt noch, das kommt noch. Ja, ja.
Ich hoffe, es kommt noch. Es wäre gut für unsere Chemie. Aber ich sehe es genauso für mich auch, Sabalenka und Goff, die großen Favoritinnen auf den Titel und beide echt mit einer taffen ersten Runde. Und ein kleines bisschen als Anekdote, ich war im November, war ich in Soho unterwegs in New York und lief an so einem Laden vorbei und da stand stand draußen Sloane Stephens Autogrammstunde und ich guckte auf das Datum und es war an dem Tag. Ich guckte auf die Zeit. Es war genau die Zeit. Also bin ich reingegangen in den Laden, habe ein Foto mit Sloane Stephens gemacht, mir eine Unterschrift abgeholt und ich glaube, es war Body Lotion oder so.
Okay.
Und also wenn ihr das keinen Boost gegeben hat, dass ich hier da mir ein Autogramm geholt habe, dann weiß ich nicht, was es sein soll. Dann machen wir mal weiter. Ein weiteres Match. Ich habe das in Klammern gemacht, weil es vielleicht kein riesengroßes Match wird, denn beide sind, wir werden sehen, wie sie in Form sind. Aber genau das gleiche Match hatten wir vor einem Jahr auch. Und das ist Naomi Osaka, die in Auckland leider aufgeben musste im Finale. Eigentlich ein super Turnier gespielt hat. Wir hoffen also, dass sie gesund ist. Ich habe hier in Melbourne mich ein bisschen umgehört und habe nichts gehört, dass sie rausziehen wird, was ja schon mal gut ist. Und sie spielt gegen Caroline Garcia, eine ehemalige Top-5-Spielerin. Das Problem mit den beiden, die sind solche Hardhitterinnen, Boris. Es kann das beste Match der Welt werden und es kann leider auch das schlechteste Match der Welt werden. Ich weiß nicht, ob ich das einem Tennisfan ans Herz legen würde, weil es kann sehr schnell Doppelfehler, Doppelfehler oder Ass-Ass, Winner-Winner sein. Man weiß es nicht.
Vielleicht ein Wort zu Osaka. Ich habe das natürlich auch verfolgt, dass sie im Finale da aufgeben musste, obwohl sie den ersten Satz gewonnen hat. Also weiß man eigentlich genau, was sie hatte, wohl untere Rückenwirbelsäule, irgendwas an der LWS. Und ich weiß natürlich auch, dass ihr neuer Trainer jetzt Patrick Mouratoglou heißt, der natürlich auch eine Menge weiß, gerade beim Damentennis. Und das finde ich eine ganz interessante Kombination, auch die Aussagen von Osaka in den Pressekonferenzen, von wegen, dass sie jetzt nicht nur so mitspielen will, sondern sie will wieder zurück an die absolute Weltspitze. Ansonsten hört sie auf, Tennis zu spielen und kümmert sich um ihre Tochter. Ich finde das eine bemerkenswerte Aussage. Aber es ist natürlich toll für den Trainer, weil er sieht, also meine Spielerin ist bis auf die Haarspitzen motiviert und spielt ja nur auf Sieg. Das ist natürlich gut. Auf deiner Seite hast du Caroline Garcia angesprochen. Sie hatte wohl sich eine Auszeit genommen letztes Jahr und wollte also von Tennis gar nichts mehr zu tun haben und hat sich wirklich komplett rausgenommen. Auch da muss man fragen, welche Rolle hat denn der Vater in ihrer Karriere gespielt? Wer ist jetzt ihr Betreuer, dass sie Tennis spielen kann? Das stand, glaube ich, nie zur Diskussion, aber sie kam einfach manchmal mit dem Druck nicht klar und hat sich da wirklich mal ganz rausgezogen aus der Tennisszene und auch da das öffentlich gemacht, was ich durchaus gut finde, auch an den Beispiel für die jüngeren Spielerinnen, dass man auch mal eine kleine Auszeit, eine kleine Pause braucht, um sich wieder neu zu konzentrieren auf die Ziele. Deswegen finde ich das auch eine ganz spannende erste Runde. Aber das ist Hochgeschwindigkeitstennis. Ich hoffe, beide haben ein gutes Timing.
Haben einen guten Tag und es ist nicht so windig. Das sind die zwei Sachen, die zusammenkommen müssen. Und noch ein Wort zu Caroline Garcia. Sie hat auch einen Podcast, also liebe Grüße an die Kollegin. Und Caroline Garcia, bei ihr, es gibt ja eine gute Sturheit auf dem Tennisplatz. Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt und es gibt eine schlechte Sturheit. Und leider als Beispiel einer schlechten Sturheit muss ich Caroline Garcia nennen. Und es war nämlich so, als sie Top 5 in der Welt war, war sie bei den gewonnenen Return-Punkten nur die 95. in der WTA-Weltrangliste. Das heißt, eine Top 5-Spielerin gewinnt von den 100 Spielerinnen in der Welt nur als 95. die meisten Punkte. Anders formuliert, die wenigsten Punkte.
Ja.
Und das lag daran, dass sie immer den ersten Aufschlag, egal gegen wen, auf der Linie retourniert und den zweiten Aufschlag gefühlt 1,5 Meter hinter der Aufschlagslinie, also hinter der T-Linie sozusagen. Und sie wollte es einfach nicht ändern. Und ich habe Matches kommentiert, wo sie 35 Return-Fehler macht. Und sie sagte dann, ja gut, aber wenn ich dann treffe, dann kann ich jeden schlagen. Aber da muss ich sagen, da war ich nicht, ging ich nicht so d'accord mit ihr, weil ich immer dachte, okay, aber wenn du 10 Returns mehr reinspielst, dann hast du vielleicht mal eine konstantere Saison, weil das war ja das einzige Problem, dass sie in der Peak-Performance jeden schlagen kann, das wussten wir alle, ist eine der talentiertesten Spielerinnen der Welt. Aber die Konstanz war ja der Problem-Knackpunkt mit ihr. Und dass sie da nie was geändert hat, da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz verstehen. Würdest du sagen, das ist eine gute Sturheit und ich liege falsch? Oder würdest du sagen, das ist eine schlechte Sturheit und sie liegt falsch?
Also grundsätzlich müssen Einzelsportler, und das sind Tennisspieler, von sich überzeugt sein. weil sonst hast du gar keine Chance. Du musst mutig sein, du hast keine Mitspieler, du bist alleine auf dem Platz und musst mit den Umständen zurechtkommen. Im Idealfall hast du aber ein Umfeld, einen guten Trainer, der dir das einfach besser erklärt, dass du verstehst, wenn du jetzt A oder B oder C machst, dann spielst du einfach besser Tennis und die Gewinnchance ist einfach höher. Offensichtlich gab es das im Umfeld von Garcia nicht. Deswegen, ich wollte die Rolle des Vaters jetzt nicht genau ansprechen, aber ich glaube, dass da war irgendwas nicht ganz rund. Man muss als Spieler überzeugt sein, man braucht eine gewisse Sturheit, aber du sollst nicht töricht werden. Du sollst jetzt nicht wie ein Besinnungsloser versuchen, mit der Hoffnung Glück, dass du jetzt den einen Breakball, den du hast, beim ersten Aufschlag retournierst, sondern dir einfach die Wahrscheinlichkeit geben, die größere Chance geben, durch eine Rallye den Punkt zu gewinnen. Und das hat da dann irgendwas mal mit Intelligenz zu tun, dass du einfach clever Tennis spielst. Und wenn du das selber nicht hast, dann hast du ein Umfeld, der dir das beibringen kann.
Ja, und das sagt der Mann, der den besten Prozent-Tennisspieler aller Zeiten trainiert hat, nämlich Novak Djokovic. Der macht gefühlt nie einen Fehler in der Auswahl des Schlages. Hast du noch jemanden auf der weiblichen Seite, der dir ins Auge gefallen ist?
Ja, also bei allem Respekt vor der Konkurrenz, es ist doch meistens bei den Damen so, dass Sabalenka, Goff, Swiatek oder Rybakina einfach relativ konstant in die zweite Woche kommen. Vielleicht noch ein Wort zu Rybakina, die hat ja einen bekannten Trainer, Goran Ivanisevic an der Seite, der hat bis vor kurzem ja noch Djokovic trainiert. Ich hoffe, die Kombination ist auch gut. Ich meine, Goran kann aufschlagen, Elena kann auch aufschlagen, das ist schon mal eine gleiche Basis. Aber ich habe mir so die Viertelfinals schon mal angeguckt und da gibt es ja eine gewisse Chinesin, die du deutlich besser aussprechen kannst wie ich. Deswegen nenne ich sie beim Nachnamen. Genau, Sheng nenne ich sie einfach mal. Und die scheint im Viertelfinale auf Sabalenka zu kommen. Was natürlich eine harte Nuss ist, weil in unserem letzten Podcast haben wir Sheng über den grünen Klee gelobt und überzeugt, wir waren beide überzeugt, dass die Reise nach vorne, also höher in der Weltrangliste geht. Und ich erinnere mich, glaube ich, richtig, dass die beiden letztes Jahr das Finale gegeneinander gespielt haben, wo Sheng ja noch ganz grün ganz war, genau. Zum ersten Mal in seinem so großen Finale. 12 Monate später ist die Chinesin deutlich erfahrener und auch, glaube ich, besser bestückt. Insofern halte ich das für eine sehr schwierige Auslosung, auch für Sabalenka. Und dann geht's ja weiter. Dann ist dann im Halbfinale eine gewisse Coco Gauff. Insofern, also das kann sich sehen lassen, das obere Feld. Im unteren Feld würde ich gerne mal eine Italienerin erwähnen namens Paolini. Die hat ja letztes Jahr 2 Grand Slam Finals erreicht. Die ist an 4 gesetzt. Und jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie siehst du Emma Raducanu? Weil ich habe lange in England gelebt. Sie war der absolute Superstar, sie die US Open vor 3 Jahren gewonnen hat. Seitdem ist nicht viel passiert. Wie ist jetzt deine Meinung zu ihrer nicht konstanten Leistung und ihre Chancen bei den diesjährigen Australian Open?
Ja, also zunächst einmal sehe ich es genauso wie du, dass die obere Hälfte der Auslosung bei den Frauen deutlich stärker ist. Es ist nicht nur die Goff, Zheng, Sabalenka-Geschichte, die alle oben sind, sondern auch von den stärkeren Spielerinnen, den stärkeren gesetzten Spielerinnen, finde ich, sind oben eher Osaka Garcia ist oben, Ostapenko Bencic ist oben. Also es sind wirklich auch die Spielerinnen, die niedriger gesetzt sind oder sogar ungesetzt sind, von den stärksten sind fast alle oben. Also es ist wirklich tough, sich da durchzusetzen. Wenn dieser Sabalenka da nochmal ins Finale kommen sollte, das wäre wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und du hast ja erwähnt, dass für dich das Schwierigste war, eigentlich deinen Grand Slam Titel zu verteidigen und nicht das erste Mal zu gewinnen. Und sie hat hier die Möglichkeit, ihn jetzt zum dritten Mal zu verteidigen. Also es wäre schon eine tolle Geschichte, wenn sie das schafft. Und zu Emma Raducanu, ja, ich muss sagen, sie ist für mich ein kleines Fragezeichen, ganz ehrlich, Boris. Und der Grund, warum ich das sage, ist, ich empfinde sie, ich habe sie ein paar Mal interviewt, ich habe sie ein paar Mal gesehen und ich empfinde sie als unheimlich klug, weise für ihre Jahre und auch lernbegierig. Und deswegen aber ihre Entscheidungen und die Handlungen, die sie ausführt, die bringen mich immer wieder zum Stutzen. Sei es die ständige Trainerauswechslung. Sie wird anscheinend vom Vater sehr bedrängt, immer einen neuen Trainer zu haben. Seine Philosophie ist es nämlich, man soll sich die besten Sachen von allen Trainern zusammenschustern und dann daraus quasi das beste Gebräu machen. Oder auch diese ständigen Verletzungen. Es sind ja auch oft Sachen, die, ich will jetzt nicht sagen, dass sie dass sie faked, um Gottes Willen, gar nicht das, aber es ist oft gefühlt, wenn es stressig wird. Also ich glaube, dass sie viel, und das ist von weitem spekuliert, muss ich dazugeben, aber ich habe das Gefühl, dass sie viel in sich reinfrisst und dass sie deswegen dann Probleme auch mit dem Körper bekommt. Und man muss wirklich sagen, ich bin ja oft bei Turnieren und du hast in England gelebt, was dieses arme Mädchen aushalten muss, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Druck. Und ich glaube, es kommt wahrscheinlich am nächsten zu einem Boris Becker damals in den 80ern in Deutschland. Ich glaube, das ist am allernächsten vergleichbar. Sonst fällt mir niemand ein, weil alle anderen waren schon ein bisschen älter oder es wurde schon eher vorausgesehen. Aber bei dir und bei Emma war es ja wie aus dem Nichts und die ganze Welt war verzaubert und ihr kamt zurück und euer Leben hat sich buchstäblich über Nacht verändert. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich am ehesten einen Einblick in diese Psychologie und wie die funktioniert.
Nein, also ich verfolge natürlich Emrah Raducanu jetzt seit Jahren. Nicht nur, weil ich in England gelebt habe, sondern weil ich auch faszinierend fand, dass eine Spielerin aus der Quali kommend ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann. Das gab es vorher noch nie und ist seitdem nie wieder passiert. Also wirklich ein Phänomen. Und das mit 19 Jahren. Das ist ja auch noch ein Küken. Sie ist ja immer noch sehr jung, vergisst man ja. Und ja, da ist wohl was dran, dass ihre Psyche nicht immer mitspielt und deswegen auch, glaube ich, körperliche Probleme dann hat. Ich habe gehört von einem sehr dominanten Vater, der da doch Entscheidungen trifft, die man nicht immer nachvollziehen kann. Also alle halbe Jahr den Trainer wechseln, das kann nicht gut gehen. Auch dann immer versuchen, nur das Beste zu nehmen von einem Trainer. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, offensichtlich nicht. Aber ich hoffe, weil ich für das Damen-Tennis wäre es gut. Eine gut spielende Emma Raducanu würde im Damen-Tennis gut tun. Aber das fängt natürlich immer mit dem ersten Schritt an. Das ist jetzt in ihrem Fall ihr Körper. Der muss jetzt erstmal 100%ig fit sein. Und dann gewinnst du auch bei jedem Turnier hoffentlich ein paar Matches, dass das Selbstvertrauen zurückkommt. Aber man kann ihr schon sagen, klar, die hat natürlich hochkarätige Verträge, zu Recht. Also ein tolles junges Mädchen, drei, vier Sprachen fließend.
Ja, und super. Also wirklich sehr, sehr schlau. Auch wenn man mit dir redet, genau. Man merkt, dass da einfach eine unheimliche Intelligenz da ist.
Genau, aber ihre Entscheidungen auf dem Platz kann man manchmal nicht nachvollziehen und vielleicht ist da doch der Vater auch schuld. Ich wünsche ihr das Beste und ich hoffe, dass sie dieses Jahr ein unfallfreies, erfolgreiches Jahr hat.
Ja, ich auch. Also ich hoffe einfach, dass sie gesund ist. Ich glaube, das wäre schon mal der erste Schritt, dass sie, selbst wenn es vielleicht nicht so erfolgreich ist, eine Saison von Anfang bis Ende durchspielen kann, weil all diese Sachen bilden ja, das weißt du besser als ich, die bilden ja so eine gewisse Basis, wie so ein Haus auf einer guten Basis stehen muss. Genau. So muss auch eine Karriere auf einer guten Basis stehen. Und die Basis von Emma Raducanu war ein glitzernder Juwelstein, der eben dieser US Open-Sieg war. Und da muss sie einfach mit Saison über Saison, die konstant ist und immer wieder von vorne am Januar in Australien beginnt, am Ende bis zum November, wenn die durchgespielt ist, da wird sie immer mehr Steine dazulegen und irgendwann, und das muss man schon sagen, wenn Emma Raducanu gut spielt, dann ist sie eine Top-10-Spielerin. Dann schlägt die alle, das hat man gesehen bei diesem US Open Run, man kriegt immer wieder so Augenblicke davon. In Wimbledon 2024 hat sie ein paar sehr gute Spielerinnen geschlagen. Also man bekommt immer so eine Ahnung davon, was sie kann. Und ich glaube, du hast recht, sie ist unheimlich wichtig fürs Tennis. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Iga Świątek.
Ja, bitte.
Bevor wir dann zu den Männern gehen. Iga Świątek ist in der unteren Hälfte, also sie hat generell, ist sie in der vielleicht, man weiß es ja immer nicht, vermeintlich einfacheren Hälfte. In der ersten Runde hat sie Katerina Siniaková, finde ich, nicht so leicht. Bei Iga war es extrem zu sehen, ähnlich wie bei Coco Gauff, dass unheimlich viel passiert ist in der Offseason und sie auch ein bisschen Zeit brauchte, um da reinzuwachsen am Anfang des United Cups. Wim Fissett, ihr neuer Trainer, und sie haben die Vorhand ein bisschen umgestellt. Sie hat jetzt eine kürzere Ausholbewegung. Also wer sich erinnert, bei Iga, sie ist bei der Vorhand ja oft erstmal hochgegangen mit dem Schläger und dann runter und war dann ab und zu spät gegen die Spielerinnen wie Sabalenka oder Rybakina, die unheimlich draufhauen und auf schnelleren Belegen hat sie manchmal Probleme bekommen. Jetzt rotiert sie sofort mit dem Oberkörper auf. Also sie macht nicht mehr dieses nach oben, sondern sie rotiert nur nach hinten und ist dann sofort in der Ausholbewegung. Bewegung bei der Vorhand. Und das funktionierte zumeist sehr gut. Eine andere Sache ist der Aufschlag. Wer sich an Igas Aufschlag vor genau einem Jahr erinnert, da hat sie den Ellenbogen direkt nach oben genommen und hat dann den Ball hochgeworfen und ist dann draufgegangen. Jetzt hat sie ein bisschen fließendere Bewegung und ich habe mit Wim Fissett gesprochen. Das Ziel ist, dass es wirklich eine einheitliche, komplett fließende Bewegung ist. Jetzt ist es wie so ein Zwitter ein bisschen, ne? Zwischen dem ganz roboterhaften und einer etwas fließenderen Bewegung. Sie bekommt unheimlich viel Power drauf. Also sie serviert im Durchschnitt 178, 180 km/h. Das konnte sie letztes Jahr nicht. Ich für meine Verhältnisse finde, dass sie aber ein bisschen was verloren hat bei dem Aufschlag. Und zwar freut sie sich jetzt, dass sie diese Geschwindigkeit drauf hat, dass sie immer nur noch diesen Flatten serviert. Und ich meine, Boris, du warst einer der besten Aufschläger aller Zeiten. Du weißt, dass der Flatte funktioniert nur, wenn du vorher zwei Kicks serviert hast und die Jungs nicht mehr wissen, wie sie returnieren sollen. Und ich glaube, sie ist so von sich selbst begeistert, dass sie ihre Aufschlaggeschwindigkeit um 10 km/h, ja wirklich, so kam es mir vor, dass sie ihre Aufschlaggeschwindigkeit um 10 km/h nach oben gedreht hat, dass sie jetzt vergisst, ihren Kick zu servieren, ihren Slice zu servieren und gute Returnspielerin wie Coco Gauff, die hat sich dann einfach einen kleinen Schritt nach hinten gestellt und hatte jeden von diesen schnellen Aufschlägen im Schläger, hat sie lang vor die Füße returniert und war dann eigentlich jedes Mal im Vorteil. Also das ist so eine Sache, da jetzt hatte sie ja noch mal eine Woche, um dran zu arbeiten, auf die ich ein Auge haben werde, ob Wim da noch mal was gedeichselt bekommt in diesen 5-6 Tagen zwischen United Cup und den Australian Open.
Aber was für ein Vorteil, dass wir dich vor Ort haben, dass du einfach diese Momentaufnahmen wirklich mit dem Trainer gesprochen, die Spielerin im Training, das kriegen wir natürlich hier zu Hause nicht mit und das ist ein Riesenvorteil, dass wir einfach echte Insights von dir bekommen. Ich habe Iga auch verfolgt, vor allem wie sie jetzt ja mit der neuen Öffentlichkeit aufgrund ihres Dopingfalles und ihrer Sperre ist da eine neue Öffentlichkeit auf sie eingeprasselt. Ich glaube, die hat das ganz gut gehandelt. Mhm. Ich fand auch so, im ersten Match, im zweiten war sie so ein bisschen angespannter, aber so im Laufe des United Cups wird sie immer entspannter und auch das Finale gegen Coco Gauff, das war vom höchsten Niveau gespielt. Also mich freut das für diese junge Polen, die ja jetzt, sage ich mal, volle Kraft voraus. Sie hat so ihre Pause sozusagen hinter sich gelassen. Da gibt's also kein Urteil mehr, was noch außen vor ist, soweit ich richtig informiert bin.
Ja, bist du richtig.
Und kann sich jetzt voll und ganz auf den Tennissport konzentrieren, hat eine der besten Trainer der Welt. Jetzt muss ich mal wieder schmunzeln. Also der war mit allen Top-Spielerinnen schon zusammen gefühlt. Also letztes Jahr Osaka, ne, davor, ich kann mich erinnern, auch mit Angie Kerber mal eine Zeit. Also der kennt sich im Damen-Tennis wirklich sehr gut aus. Und jetzt hat er natürlich eine Top-Spielerin und Wim weiß, wie man Grand Slam-Turniere gewinnt.
Das weiß er absolut. Ja. Dann gehen wir über, jetzt habe ich so viel gebabbelt, aber ich habe mich so gefreut, über die Frauen zu reden, das weißt du, da bin ich nicht zu stoppen. Vielleicht noch kurz, die deutschen Spielerinnen haben eine okaye Auslosung, finde ich. Jule Niemeyer spielt gegen eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Ich glaube, inzwischen gucke ich gleich nochmal. Ah, ich hab's gerade gesehen. Chwalinska gegen eine Polin spielt sie. Die war beim United Cup dabei, Linkshänderin. Hat ganz gut im Doppel gespielt, hat sich hier qualifiziert. Die konnte also diese gute Energie und positive Energie vom United Cup mitnehmen und spielt jetzt gegen Jule Niemeyer. Und Laura Siegemund spielt gegen Hayley Baptiste, die eine sehr talentierte Spielerin ist. Aber ich finde beides okay und beides machbar. Habe ich jemanden vergessen von den deutschen Spielerinnen?
Ja, die Maria, die Tata Maria.
Ah ja, genau, Tatjana Maria.
Ja, genau. Erstmal, ich meine, die ist zweifache Mutter und ist immer noch also unglaublich fit und energetisch unterwegs. Wirklich größten Respekt. Die spielt gegen die US-Amerikanerin Pera. Jetzt kenne ich diese nicht. Wie ist dieses Spiel einzuschätzen?
Eigentlich finde ich das eine ganz gute Auslosung für die Tade, wie ich sie immer genannt habe, für Tatjana Maria. Finde ich eine gute Auslosung, weil Pera ist eine Hardhitterin, die geht auf alles drauf, hat große Ausholbewegungen und möchte einfach so schnell wie möglich spielen. Und Tatjana, was sie hat wie niemand anderes, ist dieser Rhythmuswechsel mit dem Slice. Der einzige Grund, warum ich ein bisschen gezögert habe, Tatjana spielt ja immer vor allem auf der Rückhand Slice und hat diese einhändige Rückhand und Pera ist eine Linkshänderin und sie serviert sehr gerne diesen Slice nach außen und Maria hat Schwierigkeiten gegen Linkshänderinnen, die gut diesen Spin raus haben, weil sie dann halt immer mit dem Slice hingeht. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das könnte vielleicht schwierig werden, aber generell mag ich so Hardhitterinnen gegen die Tatjana immer sehr gerne, weil sie einfach mit ihrem Rhythmus Brecher, die zum Verzweifeln bringt. Und ich muss echt sagen, was das für eine harte Arbeiterin ist und wie die, wie professionell sie ihre Karriere aufbaut mit zwei Kindern, hat wirklich kompletten Haushalt mit und schmeißt das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das ginge. Ich bin schon überfordert von 3 Fernsehsachen, die ich am Tag machen muss und ich habe niemanden dabei. Ich habe nur meinen Eulen dabei und der ist Player-Support-Team eigentlich, weißt du?
Aber findest du nicht ein bisschen dünn, nur 3 deutsche Frauen im Hauptfeld. Ich weiß, es waren ein paar andere noch in der Quali. Liz war, glaube ich, in der letzten Quali-Runde, hat dann leider verloren. Warum ist das so?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da müssen wir noch mal eine Stunde komplett separat darüber sprechen. Das können wir gerne machen. Ja, ja. Wir haben ja noch genügend Episoden vor uns. Aber ich habe beide, Ella Seidel zum Beispiel, hat in der 2. Runde Quali in 3 Sätzen verloren und Eva Lys hat heute in 3 Sätzen gegen Destiny Ayawa verloren. Und ich muss sagen, das Match heute gegen Destiny Ayawa, das war wirklich top. Die beiden haben unheimlich schnell, unheimlich gute Ballwechsel gehabt. Also es war wirklich ein gutes Match. Und es war ein bisschen Pech im Sinne, weil Destiny Ayawa ist eine Australierin. Die Bude war voll, da ging's ab mit Ossi, 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 oi, 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 Geschrei. Und das ist dann, weißt du ja selbst, wie es ist, das kann dann dieser 1% Unterschied ausmachen, der Destiny Ayawa dann wirklich am Ende hat unglaublich spielen lassen. Und dann konnte sie 6-4 im dritten gewinnen. Generell aber Eva, finde ich, hat eine unheimliche Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Sie hat ja diese Autoimmunkrankheit. Für Eva ist es also schwierig, konstant trainieren zu können. Oft, wenn sie 2-3 gute Trainingswochen hat, kriegt sie so ein Flair ab. Das heißt, dann merkt sie alle ihre Gelenke und muss Pause machen. Also es ist für sie schon eine ganz andere Herausforderung als für unser Eins, für Spielerinnen, die nicht diese Autoimmunerkrankung haben. Und Ella Seidel hat super Fortschritte gemacht mit Lars Übel an ihrer Seite. Leider in der 2. Runde wurde sie ein bisschen ausgeschnibbelt gegen Jean-Jean, eine Französin, die da mit Vorhandslice hantiert hat. Und wie das so ist bei einer 19-Jährigen, die hat dann einen kleinen tennisspielerischen Nervenzusammenbruch bekommen. Aber ich kann das noch von mir sehr gut, deswegen.
Und die Gegnerin, die französische, hieß wirklich Jean-Jean.
Jean-Jean, ja.
Sagenhaft. Was man hier alles lernt.
Was du alles lernst, ne? Und jetzt, Boris, endlich die Männer, jetzt kann ich wieder was von dir lernen. Und fang doch mal direkt an mit, was ist dir als allererstes? Ich muss sagen, bei den Männern ein bisschen weniger krasse Erstrunden-Matches generell als bei den Frauen. Da waren bei den Frauen schon ein paar Kracher dabei, bei den Männern weniger, aber auch bei den Männern ein paar Passagen und Sektionen, die ganz schön tough sein könnten. Was ist dir als erstes ins Auge gesprungen?
Ja, auch da schaue ich zuerst auf den Titelverteidiger, der heißt Yannick Sinner und er spielt gegen den Chilenen Cherry. Das hat schon in sich. Cherry haut den Ball vielleicht noch härter wie Sinner. Zum Glück für Sinner nicht immer ins Feld. Der hat einen sehr guten ersten
Aufschlag. Das wird seine Tagline, Boris. Immer wenn er vorgestellt wird, wird es jetzt sagen, er hat den Ball fast stärker als Sinner, nur leider nicht immer ins Feld.
Ja, genau. Aber da muss sich Sinner schon wirklich anstrengen. Er hat kein Vorbereitungsturnier gespielt, hat nicht in Brisbane oder United Cup, aber eigentlich genauso gemacht wie letztes Jahr. Ist jetzt auch schon 9 Tage vor Ort, also hat sich wirklich akklimatisiert. Und wenn du in die Tanne lebst, weißt du ganz genau, wann er aufsteht, wann er Mittag ist, mit wem er trainiert, wann er Abendessen geht. Die verfolgen ihn sozusagen alles. Tag und Nacht. Aber er von außen zumindest wirkt er sehr ruhig, sehr cool, sehr überlegt, hat seinen Trainer gespannt wieder dabei, Vannozzi und Darren Cahill. Und klar sehe ich Sinner als Favorit, aber da muss er schon voll spielen. Ich habe natürlich geguckt sofort Kyrgios, weil es hätte ja theoretisch passieren können. Kyrgios ist nicht gesetzt, dass er gegen Sinner spielt oder gegen Djokovic oder gegen Zverev. Und das war so mein zweiter Spieler, den ich gesehen habe. Er hat eigentlich, wenn man das sagen kann, eine ganz vernünftige Auslosung gegen einen Engländer. Spielt er, der heißt Fearnley. Und da bin ich mal gespannt, wie Nick sich hier aus der Affäre zielt. Hat ja jetzt fast 2 Jahre pausiert. In Brisbane finde ich das ganz gut gemacht, nach einer langen Pause. Auch im Doppel mit Djokovic. Aber das ist natürlich nur die eine Seite von Kyrgios. Die andere Seite ist, er ist der Lautsprecher der Szene. Er wird unglaublich heftigst kritisiert von vielen. Trotzdem lässt er sich nicht verbieten, einfach zu allem Ja und Amen sagen zu wollen. Ja, also ich sehe ihn eigentlich als Social Media Star, der ab und zu Tennis spielt. Ich glaube, dass er einfach den Tennissport braucht als seine Bühne. Das ist sein Geschäftsmodell. Er braucht die Öffentlichkeit und ist auch hier und da ein sehr guter Tennisspieler. Also wenn er mal bei der Sache bleiben würde, kann er richtig gut Tennis spielen. War einmal Wimbledon-Finale, was es für seine Möglichkeiten, ich finde, noch ein bisschen dünn ist. Auch bei den Masters-Turnieren war er von allen Gespielten nur einmal im Halbfinale. Also tennismäßig ist er also weit weg von der Weltspitze. Aber er hat über 4,5 Millionen Follower auf seinen Social-Media-Kanälen. Ich glaube, das ist sein Geschäftsmodell. Das muss man respektieren. Ich würde mir wünschen, er würde mehr über sich selber sprechen, sich mehr Gedanken machen über seine Form. Und auch wie er sich wirklich in der Weltrangliste wieder nach oben arbeiten kann, weil er würde im Tennissport gut tun, wenn er erfolgreich Tennis spielen würde und vielleicht sich weniger Gedanken über andere Spieler machen würde.
Das ist ein super interessanter Punkt, Boris, weil ich habe mir das noch nie so angeguckt. Dein Wort, was du gesagt hast, Geschäftsmodell, das finde ich ein sehr gutes, passendes Wort in diesem Fall, weil das ist genau das. Ich bin jetzt seit 2 Wochen in Australien und was macht man jeden Morgen, wenn der Australian Summer, wie sie ja alle sagen, beginnt, ist Tennis wirklich Sport generell in Australien, das weißt du selbst, Boris, ist das absolute Mega-Ding. Alle Sportler werden verfolgt. Es ist Cricket, es ist AFL, also Aussie Rules, Football, es ist ein bisschen Fußball. Aber dann während des Australian Summers ist es Tennis. Jeden Morgen, wenn ich die Zeitung aufschlage, ist Nick Kyrgios vorne drauf. Er hat immer irgendetwas gesagt, irgendwo, das dann aufgebauscht wird, was ihm dann wieder 20.000 Follower mehr bringt. Deswegen sage ich, das ist so ein einfaches, passendes Wort, was du benutzt hast, Geschäftsmodell, weil ich habe immer nur gedacht, weil ich gucke mir das Ganze irgendwie noch als Tennisspielerin und denke immer nur so, oh Gott, das ist doch so schlimm für ihn, wenn er auf dem Platz steht und all diese Kontroversen, es hängt ja einem ja wie so ein Schatten immer über dem Kopf, wenn du spielst ja nicht nur ein Match, nicht nur einfach nur das Match, das du spielst, sondern da sind ja die Streits, die du mit deinem Trainer hattest und der Streit, den du mit deinem Freund hattest und was deine Mutter gestern zu dir gesagt hat und was die Presse gesagt hat, das alles spielt ja eine Rolle. Manche Spieler sind besser darin, es zur Seite zu legen, andere sind weniger gut. Und ich denke mir nur bei jedem Zeitungsartikel, ey Nick, so kannst du doch nicht Tennis spielen. Und 2 Insights nur von hier, die ich gehört habe. Ich habe gehört, er sollte in einigen dieser Charity-Veranstaltungen sollte er teilnehmen und hat jedes Mal rausgezogen, weil er angeblich eine Bauchmuskelzerrung hat. Es ist nicht weder bestätigt noch abgelehnt worden aus seinem Team. Das heißt, das wird sich hier so erzählt, dass er was am Bauchmuskel hat. Aber auch das, Boris, kein Wunder, wenn du 3 Sätze spielst und nicht trainierst richtig. Das habe ich nämlich auch gehört von einigen Australiern in Sydney. Da war er nämlich zum Training, dass er 1,5 Stunden auf dem Platz stand und vielleicht 1 Stunde im Gym. Und ich weiß nicht, letztes Mal, als ich gecheckt habe, war es immer noch Best of 5 bei den Männern. Und da bist du mit 1,5 Stunden, wenn es schlecht läuft, immer noch in Satz 2 und hast noch 5 Sätze, hast noch 3 Sätze vor dir. Und das andere, das letzte, was ich gehört habe, heute hat John Millman zu mir gesagt, es ist so absurd, weil wir auf das Draw gewartet haben zusammen. Und er meinte, es ist so absurd, alle Spieler sitzen da und hoffen, dass sie eine gute Auslosung kriegen. Und Nick Kyrgios sitzt da und hofft, er kriegt Jannik Sinner, hofft, er kriegt Carlos Alcaraz, hofft, er kriegt Novak Djokovic, weil er weiß, da kann er scheinen, ne? Da spielt er auf einem großen Platz. Und er hat nichts zu verlieren und da kann er sein bestes Tennis spielen. Wenn er allerdings so einen Jacob Fernley bekommt, dann bekommt er so ein Zitterhändchen, dann spürt er Druck und dann hat er das Gefühl, er muss gewinnen und das mag er gar nicht. Das habe ich so aus dem australischen Camp gehört. Ich weiß nicht, ob da wahrscheinlich ist davon nichts neu für dich, aber für mich war das ein bisschen neu, weil ich jetzt so viel mehr von den Australiern mitbekomme, die Sachen mit mir teilen.
Nein, also für mich ist ganz klar, dass der Tennissport ist Mittel zum Zweck für ihn. Er provoziert, er sucht die Öffentlichkeit, er hat einen ganz anderen Plan, wie er sich beruflich aufstellen will und es auch tut. Und das hat weniger mit Tennisspielen zu tun oder Turniere gewinnen, sondern er braucht die Öffentlichkeit und die hat er natürlich, wenn er gegen Sinner oder Djokovic oder Alcaraz spielt. Und dann profitiert die Marke Nick Kyrgios und ich glaube, das ist für ihn vordergründig sein Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Jahr durchgespielt hat. Also der sucht sich immer so die Rosinen raus, wo die bekanntesten Turniere sind und da spielt er dann mit und auch teilweise wirklich sehr gut. Deswegen, also ich glaube nicht, dass Tennis für ihn Priorität Nummer eins ist, sondern es geht immer bei ihm um die Marke Nick Kyrgios und er braucht die Öffentlichkeit und die hat er auf dem Center Court gegen die besten Spieler der Welt und nicht auf dem Nebenplatz gegen einen Unbekannten.
Ja, naja, auf jeden Fall, Nick Kyrgios ist bei Sascha in der Sektion. Genau. Es ist nicht direkt bei Sascha, also sie würden nicht in der zweiten Runde aufeinandertreten, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, in der dritten womöglich. Genau. Stimmt das? Ja. Das heißt, er ist also bei Sascha Zverev. Bei Sascha Zverev sind außerdem Arthur Fis und Tommy Paul in der Sektion. Das heißt, das sind dann so die möglichen vierten Runden, möglichen Viertelfinals. Generell finde ich seine Hälfte okay. Arthur Fis macht mir ein bisschen Sorgen. Wir hatten über ihn gesprochen als eines deiner Dark Horses letztes Jahr. Ich finde, wenn er gut spielt, ist er sehr gut. Tommy Paul hat Sascha Zverev mal in Indian Wells besiegt. Da war er noch gar nicht der Tommy Paul, den wir ihn kennen. Da stand er noch 40 in der Welt. Aber hat er echt so aufmüpfig fast gespielt gegen Sascha Zverev und hat ein super Match gespielt. Wie hast du seine Sektion gesehen und auch die erste Runde gegen Luka Puy, der ja auch mal ein Top-10-Spieler war, also auf jeden Fall ein Top-20-Spieler, sehr guter französischer Spieler, lange verletzt war, jetzt zurückkommt. Könnte tricky sein, glaube ich persönlich bei Best of Five nicht, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ich würde es erstmal die erste Runde gegen Lukas Puy nicht unterschätzen.
Wirklich? Okay.
Ja, weil Sascha, glaube ich, leicht verletzt war und zwar am Schlagarm. Soweit ich das mitbekommen habe, United Cup hat er dann das dritte Match nicht mehr gespielt. Und dann haben wir auch dann leider verloren. Insofern hat auch ein paar Tage dann pausiert. Ich habe auch keine Trainingsbilder gesehen und keine Storys. Er ist ja auch sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken, man kriegt auch sehr viel mit. Und jetzt so erst die letzten Tage hat er wieder Bilder gezeigt vom Training. Also erstmal ist er hundertprozentig fit und deswegen ist diese erste Runde nicht leicht, weil er hat jetzt keine Trainingsmatches gehabt, hat keine Exhibition gehabt, hat auch weniger Matches im United Cup als letztes Jahr, wo er das ganze Turnier noch gewonnen hat. Insofern muss man das mal ein bisschen beobachten und dann, wie richtig sagst, dritte Runde Kyrgios wäre natürlich für die Tennisliebhaber das Match überhaupt. Aber da bis dahin müssen beide noch spielen. Insgesamt sind die Australian Open immer ein gutes Pflaster für Sascha. War im Halbfinale letztes Jahr, spielt eigentlich immer sehr gut auf dem Belag. Ich glaube, er liebt auch Australien. Die Frage ist, wie fit ist er jetzt von Anfang an? Und ja, kann er dann seinen ersehnten ersten Grand Slam-Titel irgendwann mal gewinnen? Am besten soll er jetzt in 14 Tagen die Trophäe hochheben, wenn es nach mir geht. Weil die Fragen werden natürlich immer lauter. Die Konkurrenz schläft nicht. Die jüngeren Spieler, Sinner und Alcaraz, haben das jetzt alles schon geliefert. Und er ist jetzt, sagen wir mal, jenseits der 25 immer noch kein Alter für einen Tennisspieler. 27, 28 ist nichts. Aber irgendwann kommst du natürlich selber ans Zweifeln, schaffe ich das jemals oder bin ich einfach Grand Slam Finale das höchste meiner Gefühle? Ich glaube es nicht, ich wünsche ihm nicht, aber letztendlich liegt die Antwort da auf dem Platz und es liegt an ihm.
Ja, also ich glaube wirklich, dass es keinen aktiven Spieler im Draw der Männer oder Frauen gibt, der es mehr verdient hätten, als Alexander Zverev einen Grand Slam zu gewinnen. Das beginnt bei der Arbeitsethik, über den Willen, über wie lange er schon in den Top 5 dabei ist, welche Spieler, gegen welche Spieler er antreten musste. Wir reden über Novak Djokovic, Rafael Nadal in ihren besten Zeiten. Also ich glaube, es gibt wirklich Männer, Frauen, über beide Draws gibt es keinen Spieler, der es mehr verdient hätte als er. Er hat heute gespielt, er hat gegen Novak gespielt, die haben super Satz gespielt, eine Stunde lang, 7-6. Er sah fit aus, er sah stark aus, er sah gut aus, sportlich gesehen natürlich nur.
Du, aus deutscher Sicht sind das, glaube ich, die besten Nachrichten, die wir den deutschen Tennisfans weitergeben können, weil er ist natürlich bei uns ganz oben auf der Liste, dass er einfach einen Schritt weiterkommt oder sogar zwei, wie das letztes Jahr der Fall war. Ein Wort zu Djokovic, der war ja auch nicht ganz rund, so wie ich das in Brisbane verfolgt habe. Viertelfinale raus, überraschend. Meines Erachtens gegen den Amerikaner Opelka. Und dann hat er jetzt seinen neuen Trainer Andy Murray. Also die Schlagzeilen waren ihm auch sicher. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu viel Schlagzeilen, also zu viel Nebengeräusche und zu wenig momentan was Greifbares auf dem Platz. Er hat das Turnier 9-mal gewonnen. Also was Roland Garros für Nadal ist, ist Melbourne für Novak Djokovic. Also ist eigentlich sein Lieblingsbelag, wo er immer sozusagen sein Jahr justiert. Nach einem gewonnenen Australian Open ist das Jahr, der Rest des Jahres leichter. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz zufrieden bin, wie das jetzt momentan bei ihm läuft. Auch die Auslosung muss man mal schauen. Er spielt in der ersten Runde gegen einen amerikanischen Wildcard. Da habe ich einen ganz komplizierten Namen. Du kannst dich mit Namen besser aus wie ich. Wie heißt der? Bitte helf mir.
Bassa Varedi habe ich, so habe ich es mir aufgeschrieben. Aber wer weiß, Bassa Varedi. Ich bin mir sicher, die sprechen auch unsere Namen. Deinen Namen nicht, aber ich war schon ganz oft Andrea Petkovic. Also dann können sie auch mit Bassa Varedi leben, glaube ich.
Ja, aber wenn ich jetzt die Auslosung sehe, da ist dann in der dritten Runde möglicherweise Opelka oder Makatsch, den ich auch für extrem stark halte. Also Novak muss wirklich relativ früh sein bestes Tennis zeigen, um in die zweite Woche dieses Grand Slams zu kommen, was ich ihm natürlich wünsche. Du weißt, wir sind befreundet und das ist wirklich also ein Kumpel von mir. Aber ich sehe das hier alle sportlich und die Spiele müssen alle gespielt werden. Also ich hoffe, dass das gut geht mit Andy Murray.
Ja, und sag mal, weil du bist da, das weiß ich noch von dir, immer wenn wir uns unterhalten haben, du bist da sehr hinterher, dass du möglichst viel Ruhe für deinen Spieler möchtest. Das weiß ich noch. Du möchtest möglichst wenig Schlagzeilen, möglichst wenig Energie sollte nach außen gehen. Da bist du sehr streng fast schon, würde ich sagen. Und das ist auch etwas, wo ich merke, dass du immer empfindlich reagierst, wenn du jemanden siehst, der zu viel Energie nach außen gibt, was auch immer das bedeutet. Ist das so, habe ich das richtig gelesen bei dir? Ist das so eine Sache, auf die du immer Acht gibst vorher?
Na, auf jeden Fall, da hast du mich gut gelesen. Ich halte das für enorm wichtig, dass der Spieler sich wirklich fokussiert auf den Grund, warum er in Melbourne ist. Und der Grund ist, die Trophäe nach Hause zu bringen und nicht, wie viel Schlagzeilen er in der Woche Zero hat oder ob er jetzt tolle Aussagen in der Pressekonferenz macht. Für mich ist das nicht so wichtig. Es kann auch ablenkend sein. Und es sind für mich zu viele Nebenkriegsschauplätze, wenn du weißt, was ich meine. Ich bei Sinan, bei Alcaraz sehe ich das alles gerade nicht. Die haben hundertprozentigen Fokus auf das Turnier. Die spielen auch mit keinem Kyrgios Doppel in Brisbane, wo Novak natürlich ganz genau weiß, die Schlagzeilen sind für ihn sicher. Wenn das momentan die Priorität ist, dann finde ich das nicht gut und auch sogar gefährlich, weil er ist der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Er will noch einen Grand Slam gewinnen und da braucht er alle Energie, die er übrig hat. Und da muss er sich ein bisschen zurückhalten, was eben diese Schlagzeilen angeht. Ich meine, sein Problem ist, dass er natürlich auch 5 Sprachen kann und jede Pressekonferenz dann halt in 5 Sprachen führen kann.
7-mal machen muss,
genau. Das ist also immer deutlich schwieriger wie bei anderen. Aber er sollte sich wirklich jetzt ganz auf den Sport konzentrieren, auf die erste Runde, weil ich habe ihn in meiner Liste, bei den Favoriten habe ich ihn in den ersten 4, obwohl er Ranglisten 7 ist. Also ich habe Sinner drauf, ich habe Alcaraz drauf, ich habe Zverev drauf, ich habe Djokovic drauf, Medvedev habe ich nicht drauf und Rublev auch nicht und Fritz auch nicht. Das hat seine Gründe. Aber die Arbeit liegt auf dem Platz, wie man das so schön sagt. Und da muss er echt jetzt liefern, weil er hat auch seit Mitte Oktober kein Turnier mehr gespielt, bis auf Brisbane. Das heißt, er hat auch weniger Matchpraxis wie die anderen.
Ja, und aus deutscher Sicht, du hast es nämlich gerade erwähnt, da ist es mir in den Sinn gekommen, die besten Nachrichten, die wir noch gar nicht verkündet haben.
Bitte.
Taylor Fritz, Leute, Taylor Fritz, alle sich sofort hinsetzen. Er ist in der anderen Hälfte. Er ist nicht bei Alexander Zverev in der Hälfte. Wir haben den Angstgegner aus dem Weg geräumt. Er hat seine blondierten Haare, er hat seinen Arbeitsethos, er hat seinen Wettkämpfergehen. Das kann er alles behalten in der oberen Hälfte, dort, wo Alexander Zverev nicht ist. Und Alexander Zverev muss sich nur um die untere Hälfte kümmern und da hoffentlich gut spielen. Apropos Fritz, er ist in einer toughen Sektion. Da vielleicht noch mal kurz ein Wort dazu. Da ist nämlich Altmaier auch drin. Der Taylor Fritz spielt gegen Jenson Brooksby, der sein Comeback gibt und könnte in der dritten Runde, das finde ich nämlich ziemlich krass, gegen den Hünen Patchy Pericard spielen, der in der ersten Runde gegen Gael Monfils spielt. Also da haben sich so ein paar ganz schön große Aufschläger verborgen in dieser Section. Da muss ich nicht sein. Und direkt unten drunter ist Ben Shelton. Also wenn es ein heißer Tag ist und es soll sehr heiß werden in Melbourne, dann gute Nacht für alle Return-Spieler.
Okay, aber vielleicht ein Wort zum Patchy Pericard, der wirklich für Furore auch in Brisbane gesorgt hat. Ja, mit seinen Erfolgen, auch mit seiner Spielweise. Besonders kluge Experten meinte, das ist der beste Aufschlag aller Zeiten. Das sehe ich noch nicht. Das sehe ich doch, die Kollegen.
Gemach.
Ja, Sampras und Isner und so weiter. Und Ivanisevic und Krejcik, auch meine Wenigkeit, waren auch nicht schlecht, was den Aufschlag anging. Also da muss der Versuch noch ein bisschen liefern. Aber was ich sagen will, er hat so einen bemerkenswerten Aufschlag. Wenn du sagst, es wird heiß, das heißt, die Spielbedingungen werden sehr schnell werden. Ein guter Aufschlag ist da so die Grundlage, das Fundament für ein leichtes Spiel. Er spielt gegen seinen Landsmann Monfils. Ich glaube, mittlerweile fast der älteste Spieler zusammen mit Stan Wawrinka. Also das kann dich sehen lassen. Auch diese Hälfte da oder dieses Viertel da noch mit Shelton ist dabei. Musetti ist dabei. Fritz, also die müssen alles in die Waagschale legen, was sie haben, weil sonst erreicht da keiner die zweite Woche. Insofern also für das Tennisherz wunderbar. Das sind gleich von Anfang an tolle Matches. Aber bin mal gespannt, wer sich da durcharbeitet, weil das wird es sein.
Ja, und vielleicht noch ein paar Details aus Melbourne. Ich habe gestern mit Alex Deminor gesprochen und er sagte, der Center Court spielt sich langsamer als letztes Jahr. Das fand ich sehr interessant. Okay. Er hatte das Gefühl, dass es nicht so leicht ist, durchzukommen, dass er nicht so flach ist wie letztes Jahr. Es soll heiß werden. Das heißt, die nächsten paar Tage gegen Ende der ersten Woche wird es wieder kühler, um die 23, 24 Grad. Aber vor allem die ersten Tage soll es bis zu 30, 35 Grad teilweise hochgehen, was sehr für die Aufschläger spricht. Die guten, wo ich auch Alexander Zverev zum Beispiel dazu zähle, wenn er so wie letztes Jahr um die 70-80% beim ersten Aufschlag ist, dann sollte der da sehr gut durchkommen durch die ersten Tage bei der Hitze. Und habe ich noch was vergessen? Noch eine kleine Sache. Ich habe gestern mit Juan Carlos Ferrero gesprochen, dem Trainer von Carlos Alcaraz. Und das war sehr spannend. Er hat nämlich gesagt, und da musste ich an dich denken, ich hatte schon fast was gesagt. Und dann dachte ich mir, Andrea, halte dich zurück. Juan Carlos hat nicht deinen Podcast gehört mit Boris. Und zwar hast du, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in unserem allerersten Podcast, als wir über Carlos gesprochen haben, hast du gesagt, das Einzige, was ihm fehlt, ist Konstanz. Er muss an seiner Konzentration und seiner Konstanz arbeiten. Und ich habe Juan Carlos abgefangen, habe ihn gefragt, woran habt ihr gearbeitet in der Offseason? Und es war wirklich, als wärt ihr per SMS verbunden. Er sagte, wie aus der Pistole geschossen, Konzentration und Konstanz. Und ich so, okay, aber wie trainiert man das? Und er so, ja, wir haben Konzentrationsübungen gemacht, wir haben versucht, einfach, dass er wieder und wieder den gleichen Ball schlagen kann, weil er ist halt ein Spielkind. Und noch eine Sache hat er gesagt, die haben am Aufschlag gearbeitet, die haben versucht, auf Englisch hat er gesagt, er fand seine Bewegung disjointed, was so ein bisschen roboterhaft, so würde ich es übersetzen, oder abgehackt, würden wir vielleicht sagen auf Deutsch. Ja. Und daran haben sie gearbeitet, dass die Bewegung ein bisschen mehr fließt, weil sie sich durch diese fließende Bewegung mehr Konstanz erhoffen. Weil er hatte gesagt, Juan Carlos sagte zu mir, dass er findet, dass der Speed und der Spin bei Alcaraz gut ist, aber dass er oftmals Spiele hat, wo er dann keinen ersten trifft und da dann oft gebreakt wird und sehr viel Energie verliert. Und das waren so die Augenmerke, auf die sich Team Alcaraz konzentriert hat. Und ich fand, dass der Aufschlag schon sehr gut aussah. Er hat gestern einen Trainingssatz gegen Alex Deminor gespielt. Aber das hat mir für den Rest des Feldes irgendwie ein bisschen Angst gemacht, weißt du, wenn sie diese zwei Sachen jetzt schon angehen und du hast es noch vor keinem Monat erwähnt, das ist doch schon dann beängstigend für die anderen, oder? Weil Carlos ist schon, der Beste, oder? Wenn er gut spielt.
Erstmal ein Kompliment hier an Juan Carlos Ferrero. Einer der besten Trainer, war als Spieler die Nummer 1 der Welt, hat Grand Slam Turniere gewonnen, hat auch sein Glück mit Sascha Zverev schon mal versucht, aber das ging irgendwie nicht gut. Und hat Carlos jetzt seit Jahren unter seinen Fittichen und macht eigentlich alles richtig. Und was natürlich noch fehlt, ist die Konstanz bei dem jungen Carlos. Er ist der talentierteste Tennisspieler der Welt, das ist meine Meinung. Er kann jeden Schlag aus dem Tennisbuch. Die Frage ist manchmal, hat er zu viele Optionen? Und manchmal ist die einfache Lösung die bessere Lösung und nicht die komplizierte. Aber das ist alles Teil des Charakters und der Persönlichkeit von Carlos Alcaraz. Und deswegen ist er auch so beliebt. Deswegen hat er, glaube ich, die größte Fangemeinde, weil er einfach so faszinierend Tennis spielen kann. Aber letztendlich spielt man Tennis, um das Match zu gewinnen und nicht nur für die Galerie. Und so ein Zwischenmaß muss man dann finden. Und deswegen finde ich toll, dass eben Ferrero gesagt hat, sie haben an der Konstanz, an der Konzentration gearbeitet. Das kann man nämlich auch trainieren. Aber das sind halt alles Insider-Info. Andrea, die hast jetzt du vor Ort bekommen. Die hat kein anderer Journalist, das sage ich dir.
Naja, und das weiß hier, ich nicht.
Nee, doch, also da meine die Menschen reden gerne mit dir. Du hast Tennis gespielt, du hast den Zugang. Und dass du es jetzt auf unserem Podcast so bringen kannst, ist einfach der Grund, warum wir das gemeinsam machen. Du vor Ort und ich halt die Stellung zu Hause.
Ja, und du mit der Expertise. Aber Boris, ich gebe dir jetzt den wichtigsten Insight.
Okay.
Juan Carlos Ferrero hat so gut gerochen, dass ich, als ich neben ihm stand, mich gar nicht auf seine Worte konzentrieren konnte. Ich bin so fast immer in Ohnmacht gefallen, weil immer so ein Geruch auf mich zukam. Und irgendwann dachte ich so, frage ich ihn jetzt, was er für ein Parfum hat oder nicht? Und dann habe ich mich am Ende nicht getraut. Aber er wurde gerade am Knorpel operiert, am rechten Knie. Er humpelt ein bisschen und riecht wahnsinnig gut. Also mein Tipp für die Australian Open 2025 ist Juan Carlos Ferrero als Sieger. Was ist dein Tipp? Auf jeden Fall in meinem Herzen ist er der Sieger. Damit hören wir auf, Boris. Wir haben schon wieder überzogen. Deine Tipps für Frauen und Männer.
Du triffst mich jetzt auf einen wunden Punkt. Ich mache das ungern vor einem Turnier, dass ich mich schon festlege, wer das Turnier gewinnen wird.
Sag doch einfach deine Top-Favoriten. Du musst dich auf einen festlegen.
Genau, meine Favoriten der Reihe nach: Sinner, Alcaraz, Zverev, Djokovic, das sind so meine ersten vier. Bei den Damen würde ich auch sagen, Coco Gauff vor Sabalenka.
Ja.
Świątek an 3 und Rybakina an 4. Aber darf ich dir bei den Herren mein Dark Horse sagen?
Yes, please.
Der hat die Quali überstanden. Ich bin ein großer Verehrer seiner Kunst, seitdem ich vor anderthalb Jahren in Turin mal im Training kennengelernt habe. Also mit
darf
ohne
ich raten?
Hat. Joao Fonseca.
Oh, was
den
für ein Spieler,
ich
Boris.
Wunderbar. Die Art und Weise, wie er spielt, die Aussagen, ganz toller Spieler. Der hat in der ersten Runde jetzt Rublev. Da muss der Russe wirklich sein bestes Tennis spielen, um diesen anstrebenden jungen Brasilianer wirklich schlagen zu können. Aber mein Dark Horse, ich bleib dabei, ist Fonseca.
Das ist ein super Dark Horse. Boris, dieser Typ ist so absurd. Der hat so eine Ausstrahlung. Der hat schon so eine Star-Ausstrahlung.
Genau.
Er hat 0-3 in der zweiten Runde Quali gewonnen. Heute 1-4. Und es gab eine Situation, wo ich dachte, oh mein Gott, dieser Typ wird so gut. Er war so viel besser auch als alle in der Quali, dass er gar nicht sein bestes Tennis spielen musste. Und dann hat er im zweiten Satz heute hat er so ein bisschen kurz gewackelt. War, glaube ich, 15-30, macht dann einen Doppelfehler. Weißt du, in Australien, wenn es so windig wird, dann kommt dann so eine Böe, die so zwirbelt.
Ja.
Genau. Und trifft dann wirklich den zweiten Aufschlag mit dem Rahmen und er geht über den Zaun zum 2-Break, zum 15-40. Und ich dachte, jetzt wird er tight. Ne? Ist ja ganz normal. Dritte Runde Quali, um erstes Mal irgendwie Australian Open Hauptfeld zu spielen. Ass, Vorhandwinner. Danke, bitte, tschüss, 6-1, 6-4, wir gehen alle nach Hause.
Okay.
Und ich saß nur da und dachte so, oh mein Gott, wir haben einen neuen Star im Tennis. Ja. Es war wirklich ganz hervorragend. Also du bist wie immer, obwohl du nicht in Australien bist, ich muss den ganzen weiten Weg hierher kommen. Ich muss 10 Tage Jetlag erleben, um sowas zu sehen und du weißt es aus Mailand. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Tennis-Expertise, Boris.
Und ein Dark Horse bei den Frauen. Wer ist so für dich so die geheime Favoritin, die nicht unbedingt gewinnen muss, aber uns alle überrascht. Vielleicht Halbfinale wäre schon mal ein Erfolg. Welche Dame, die wir nicht auf dem Zettel haben, ist deines Erachtens hier dein Dark Horse?
Für mich, mein Dark Horse ist Katie Bolter, weil sie beim United Cup unglaublich gespielt hat, hat alle ihre Matches gewonnen, dann ganz knapp gegen Iga Świątek in einem 3-Stunden-Battle wirklich verloren, 6-4 im dritten, hat unglaublich gespielt, hatte 80% erste Aufschläge und sie ist so um die 180 beim ersten Aufschlag, also ist eigentlich unspielbar, wenn sie so serviert, vor allem wenn es heiß wird. Und sie ist in dieser leichteren Hälfte, in der unteren Hälfte, geht aber nicht auf Iga Świątek zu im Viertelfinale. Das heißt, ich glaube, dass sie auf jeden Fall, sie war noch nie in der zweiten Woche eines Grand Slams, hat aber schon 2 Turniertitel gewonnen, hat sie noch nicht geschafft. Sie ist gerade frisch verlobt mit Alex de Minaur, das heißt, sie ist glücklich im Privatleben, ist gesettelt. Und was ich immer mag, ich weiß, sowas magst du auch, sie hat seit Ewigkeiten das gleiche Team an ihrer Seite und die haben jetzt in der Offseason einen extra Sportwissenschaftler reingebracht, der ihr beim Aufschlag helfen sollte, weil sie immer nur Slice beim zweiten servieren konnte. Und wenn sie nervös wurde, ist der ihr oft lang geflogen. Und jetzt haben die so einen Biomechaniker reingeholt, der ihr beim Kick-Aufschlag, beim zweiten Aufschlag helfen sollte. Und es hat schon einigermaßen funktioniert beim United Cup. Und ich glaube, jetzt mit der extra Woche Training wird das bei den Australian Open noch besser funktionieren. Also das ist mein Dark Horse, Katie Bolter bei den Frauen. Boris ist Dark Horse, Rao Fonseca. Ich hoffe, wir sprechen das richtig aus bei den Herren. Und wir freuen uns auf die Australian Open 2025, sie stehen direkt vor der Tür.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.